herzlich willkommen. Da sind wir mit den Leseohren und das Buch von heute ist «Für immer ist morgen» vom Urs Augsburger. Das Buch hat einen fulminanten Anfang. Gerade im ersten Kapitel stürzt die junge Frau nackt von der Klippe tief runter im Colorado River. Sie hat tanzt vorher, für sich und für ihren Liebhaber, der entgeistert neben ihr gestanden ist. Die ganze Szene wird zusätzlich beobachtet durch einen Feldstecher von einem Mann, der offensichtlich den Auftrag hat, die beiden zu beschatten. Ein Tote, ist es Mord gewesen, Selbstmord oder einfach ein Unfall? Ein mutmaßlicher Täter und einer, der beschattet, wir sind schon mitten im Krimi drin. Das Erstlingswerk vom Schweizer Autor Urs Augsburger ist aber viel mehr als einfach 220 Seiten bis zur Auflösung vom Verbrechen. Der Matteo Mela, der Liebhaber der Toten und auch ihren Fotograf, sitzt in Bologna vor der Untersuchungsrichterin, die nicht recht weiss, ob er ein Mörder ist oder ob die Schauspielerin Luana ohne seine Hilfe gestorben ist. Der Matteo Mela packt aus und erzählt die Liebesgeschichte von Anfang an. Brockenweise enthüllt er vor der Untersuchungsrichterin, was von der Klatschpresse bis jetzt versteckt gewesen ist. Wie sie sich kennen und lieben gelernt haben und wie sie sich im Laufe der Beziehung schon gleich alles aufs Ende konzentriert hat. Dazwischen gibt es Abschnitte aus der Zeit, gerade nach dem Tod, und zwar einerseits aus der Sicht von Matteo Mela und andererseits aus der Sicht von einem trotteligen Amateurdetektiv, der immer wieder schriftlich von seiner Auftraggeberin informiert wird, was er als nächstes tun muss. Die mysteriöse Auftraggeberin bleibt bis fast am Schluss eine nebulöse Person, die aber zur Klärung vom Tod sehr wichtig ist. Es gehört zu einem Krimi, dass er inhaltlich spannend muss sein. Die Sprache ist in vielen Fällen zweitrangig. Beim Buch «Für immer ist morgen» kommt man gerade mehrfach in Genuss. Die Aufklärung von einem Todesfall, die literarisch trickreiche Beleuchtung von verschiedenen Seiten und Exkurs zu interessanten Nebenschauplätzen. Zum Beispiel sind da Topi-Indianer in ihrem Reservat oder ein selber bastelter Drache von einem Freak, den Matteo Mela in der Wüste lässt abheben. Und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit der Krankheit AIDS. Dazu wird man mit dem Buch mit einer Liederliste bedient. Verschiedene Kapitel sind einzelnen Lieder zugeordnet und es sind alles mehr oder weniger aktuelle Songs zur Zeit, wo das Buch veröffentlicht worden ist, nämlich vor 11 Jahren. Bei mir in der Runde sind die Leseohren, das sind der Robert, der Ale, der Simon und ich, Eva. Wir werden jetzt das Buch auseinanderpflücken und ja, ich fange mal an mit der Befindlichkeitsrunde. Wir lesen, ich glaube, zum ersten Mal ein Krimi seit all diesen Jahren, wo wir da Bücher besprechen. Wie war das gewesen, Simon?
Ja, irrwitzig.
Eine irrwitzig konstruierte Geschichte, reichlich viel New Age, Indianer, philosophisch, auf jeder Seite mindestens ein Orgasmus, Eva. Nein, ich habe mich köstlich amüsiert, ehrlich gesagt. Es ist erfrischend, es ist frech, es ist rasant und es hat mich voll reingenommen. Obwohl, ja, so das ein oder andere Haar in der Suppe, aber es hat gar nichts gemacht, oder?
Alle, es hat nicht so viele Seiten gehabt. Bist du glücklich darüber?
Ich bin absolut happy gewesen, ja. Ich habe jeden Roman unter 250 Seiten, ist jetzt Champagner im Literaturclub. Nein, für mich ist nicht so sehr der Mordfall da im Mittelpunkt gestanden von dieser Geschichte und ich denke, das ist auch nicht der Hauptfokus, sondern ich habe es von der Stimmung her hat er sehr viel übergebracht. Es ist so ein Buch wie ein Roadtrip und jeder, der mal die Möglichkeit gehabt hat, in die Region zu reisen, wo das Buch hauptsächlich spielt, schätzt die Stimmungsbilder, die da übergebracht werden und ich habe auch sehr, sehr die Dialoge zwischen der Staatsanwältin und dem Täter geschätzt und sehr auf eine witzige und spannende Art und Weise.
Ein sehr schnell geschnittenes Buch. Es passiert ganz viel in dem Buch. Es sind verschiedene Handlungsstränge. Kreuzen sich da, man kommt erst mal gar nicht raus. Sehr spannend, es zieht einem innen das Buch. Eigentlich von erst bis zur letzten Seite. Ich weiß einfach nicht, wie viel das übrig bleibt. Also, jetzt ist schon eine Woche her und eigentlich, ja, ist schon wieder weit weg. Also, es hat nicht, es ist kein nachhaltiges Buch, es ist ein Krimi. Gute Unterhaltung.
Gut, das stellt sich dann immer raus, wenn man nochmal darüber redet, dass man dann eben doch noch das eine oder andere rauskitzeln kann aus der Erinnerung. Ich möchte da gerade mal schnell anfangen bohren. Die Hauptfigur ist ja der Matteo Mela. Er ist der Liebhaber von dieser Frau, die da gerade auf den ersten paar Seiten von der Klippe, aber ihren Tod findet. Ja, aber was ist das für ein, Typ? Was ist das für ein, Mann? Simon?
Ja, für eine Frau sicher sehr ein anziehender Typ. Also, er ist so ein stoischer, grosser, so rund 40, vielleicht ein bisschen drunter, ein Künstlertyp, einen sehr selbstsicheren, einen, der ungeheuer feinfühlig ist und eine Frauenversteher, die ein Durchschauer und ja, und also recht Sexappeal hat, so habe ich mir den vorgestellt. Eigentlich noch eine, ja, viele würde ich sagen, noch eine geile Sieger. Und so relativ typisch unschweizerisch. Also er ist, er gibt sich auch immer Abschätzung über die Schweiz äußern.
Also er ist Italiener und er hat ja zwei Frauen am Wickel. Er hat eine langjährige Beziehung und geht da mit dieser Schauspielerin ja, eine Liebesbeziehung ein. Alles ist das ein Obermacker.
Er ist ein bisschen Obermacker, auch wenn er da die Staatsanwältin, er tut ja eigentlich ihre diktieren, wie die Gespräche da rausgehen, obwohl sie am Anfang sagt, sie entscheidet über die Spielregeln und dann kommt er natürlich als nicht zu den Spielregeln, wenn du keinen Mitspieler hast. Er dreht dann schön die Rolle und klar, er ist intelligent, er sieht sicher gut aus, er ist Fotograf, hat noch so ein bisschen den künstlerischen Touch und er macht wirklich sehr eine attraktive Figur in dem Buch und ist natürlich die Hauptrolle und es dreht sich alles um ihn.
Also er kommt ja nicht immer so wahnsinnig attraktiv über. Es gibt ja, wir erleben ihn auch in Situationen und Szenen, wo es mir elend ist und über einige Seiten hinweg wird er eigentlich nur sterben, weil er es gar nicht mehr aushaltet. Ist das eine Facette, die wir jetzt einfach ausgelassen haben oder ist die einfach schwächer, Robert?
Nein, die ist ganz bestimmt vorhanden und um das geht es eigentlich auch in dem Buch. Also das ist, wir wollen jetzt nicht vorwegnehmen vom Schluss vom Buch, aber natürlich, er hat eine riesige Krise. In dem Buch, und es geht eigentlich um eine Bewältigung von dieser Krise, von dem Tod. Es ist ein Stück weit auch ein Bewältigungsbuch. Und das erfahrt man aber eigentlich erst am Schluss von der ganzen Geschichte. Nein, er ist nie, er ist völlig durch den Wind, nach dem Tod, nach dem Ereignis, nach dem Sturz im Grand Canyon, ist er also wie auf einem Trip, fliegt er durch das Amerika und erlebt die strubsten Sachen, also.
Und das Ganze ist natürlich schon extrem auch erotisch und sexuell aufgeladen. Das muss ich mal sagen, bei dieser Szene, oder? Also, zieht er dann aus. Das ist also seine Fantasie, die sie nie erfüllt, obwohl sie da sehr viel ausprobiert haben, dass sie nackt vor ihm tanzt, oder? Und sie hat nachher irgendwie, er bringt sie zum Orgasmus und nachher schaut sie nochmal in die Augen und verschwindet im Grand Canyon, oder? Und also das ist natürlich etwas, was so durch das Buch durchzieht. Es ist nicht zählt mit diesem Orgasmus, weil es auf jeder Seite etwas vorkommt. Aber das ist einfach sehr aufgeladen, oder, mit dieser Stimmung. Und gleichzeitig aber auch eben mit dem Thema Tod, mit allem Existenziellen, oder? Wo das zusammenkommt und wo er sich in ihm innen
auch. Ja. Aber das macht ihn natürlich nicht unattraktiv. Weißt, er ist ja so ein moderner James Dean und die Staatsanwältin, die fährt ja auf ihn grauenhaft ab. Und das ist ja noch eine Geschichte, wo man bis am Schluss nicht weiss, was denn da noch läuft. Aber wenn er jetzt überlegt, es ist eigentlich um einen eventuellen Mord gegangen, oder? Und er hat dann ihre diktiert, was er für eine Geschichte erzählt, dass sie ja wollen, dass es eigentlich nur um die Tat an sich geht. Hat er jetzt geschubst? Hat er jetzt da noch mitgeholfen? Oder hat sie Selbstmord begangen, oder? Und er sagt dann ihre, er mache nur dann Aussage, wenn er von Anfang an könnte die Geschichte erzählen. So. Und so kommt er eine Plattform über und obwohl er da so ein bisschen die Krise durchmacht, macht ihn das, glaube ich, nicht unattraktiver.
Und das ist eben herrlich, oder, wie man mitbekommt, was sie reden und was in den Köpfen abgeht. Oder wie einfach ein wahnsinnig mächtiger Subtext oder eine Suchhandlung darum geht, wo einfach die einander sehr anziehend finden. Oder? Und was sie nachher sagen, ist schon noch packend beschrieben gewesen.
Ich finde es jetzt spannend, dass wir dem Mann da, also gerade alle, dass du dem so eine wahnsinns Macht schlussendlich zusprichst. Er selber sieht es ja anders. Also er sagt ja dann, es ist wahnsinnig, was die Luana, so ist der Name von dieser Schauspielerin, nach ihrem Tod noch mit den Menschen macht. Also er fühlt sich ja eigentlich als Werkzeug von dieser Schauspielerin, von dieser Frau, die er selber ja wahnsinnig ihrem Bann verfallen ist. Wir müssen vielleicht jetzt noch ein bisschen beleuchten, dass die das... also die stirbt ja auf der ersten Seite, die ist ja nachher eigentlich tot. Aber trotzdem hat die eine Wahnsinnspräsenz und zieht ja schlussendlich ein Stück weit auch die Fäden bis ganz zum Schluss vom Buch. Also die abwesende Person. Also ich möchte eigentlich die These erzählen, die ist fast noch wichtiger als die Hauptfigur.
Ja klar, also meine, das ist eine Frau, wo, das ist eine Macherin von A bis Z. Also die Schauspielerin, sie wahrscheinlich extrem talentiert, intelligent, begabt und sie wird konfrontiert mit einer Krankheit, wo eigentlich das Schicksal ist eigentlich geschrieben mit HIV und ist mit dem konfrontiert und was sie daraus macht, ist eigentlich phänomenal. Also sie gibt noch mehr Gas, sie macht quasi ein Stück über ihre Krankheit, wo sie die ganze Verarbeitung macht. Sie organisiert sogar, eben wie du gesagt hast, quasi ihr Ableben und wie die Leute nachher noch weiter funktionieren mit ihrem Tod. Also es ist eine wahnsinnig starke Persönlichkeit.
Also was ich auch schon manchmal die Finger verbrannt hat, die Zähne verbrannt hat und an alles verschlingende, ungeheuer faszinierende Person, oder? Und er ist natürlich, obwohl er so vom Typ her, so ein Autonomen, der ebenfalls auch etwas so Stolzes und Autonomes ausstrahlt, ist er irgendwie dort völlig in dieser Beziehung, hat er sich dort völlig eingeladen, hat er sich, ja, und ist jetzt wie ein Tod hat für ihn wie, ist ja fast ein Lebensfeind gewesen, oder? Der Feuersturm hat mich ja fast vertilgt. Vernichtet.
Sie ist aber trotzdem ja auch eine feine, zierliche Person. Also.
Eine kräftige steht ja auch viel. Sie sind muskulös gewesen. Mal lustig.
Ja. Mich hat es erstaunt, dass er nicht mehr Initiative ergriffen hat, um sie von dem Selbstmord wegzubringen. Das ist ja, und vielleicht ist das auch ein Teil, der so ein bisschen Buch ausklammert wird. Auch in der Regel versuchst du alles, um jemanden davon wegzubringen. Und das ist ja ein Teil, wo für mich dann so ein bisschen ein Fragezeichen war am Schluss. Wieso hat sie, es steht ja am Schluss, also das sagt er, die Halbschwester sagt es von ihr, dass wegen ihm sei sie noch ein paar Wochen am Leben geblieben. Aber das ist mir dann, wieso hat sich das dann gleich umgebracht? Also, mich durch, das ist so ein bisschen auf dem Höhepunkt von dieser Beziehung. Und ist dann in dem Moment gar nicht begreiflich, wieso dass sie sich jetzt da in den Grand Canyon stürzt.
Ich muss da vielleicht eine Klammerbemerkung jetzt mal noch schnell einfügen. Also, es geht um das Thema AIDS. Die Schauspielerin, bei der ist krank, AIDS. In dem Sinn ausgebrochen. Das Buch spielt vor 10 Jahren. Ich glaube, heute würde es anders aussehen. Da hat sie für sich beschlossen, sie würde keine Untersuchung machen, sie nehme keine Medikamente gegen sie, lasse sie quasi der Krankheit ihren Lauf. Und dann, wenn sie entscheidet, setzt sie quasi den Schlussstrich.
Ja, das sagt, dass sie eigentlich eher eine autonome Persönlichkeit ist und dass vor allem vielleicht sein Einfluss gar nicht so gross war auf sie und er ist halt sehr, sehr verliebt gewesen. Aber ich glaube, für mich hat einfach, was mich sehr fasziniert hat, ist, wie er gegenüber dieser Staatsanwältin auftritt. Also auch wie er die Vorwürfe kann kontern, wie er die Situation meistert und am Schluss wird er halt tatsächlich freigelassen. Und das hat mich eigentlich schon noch beeindruckt. Und sie hat ja dann die ganze Zeit nach ihrem Tod, die hat sie da die, das ist ja noch interessant, was dort alles inszeniert worden ist. Das ist auch das Geheimnis vom Buch, wo man bis zum Schluss nicht weiss, was da genau läuft.
Aber das ist genial, wie das beschrieben ist in dieser Krankheit. Also für mich ist einfach, ich muss sagen, es ist sehr radikal, sehr theatralisch, sehr schrill. Für mich ist das so ein Erstlingswerk, auch sehr jugendlich, oder? Frech und spritzig und etwas gewagt, oder? Aber es ist natürlich jetzt nicht die feine Auseinandersetzung, wenn jemand pro Tag krank ist, sondern es ist einfach so extrem gewählt, oder? Und so in ganz bunt ausgemalt und sonst ganz und das zieht also das ganze Buch und alle die Geschichten, oder, wo so einfach so auf die Existenziellsten raus ist und so. Und das reißt ihm irgendwie mit, das stimmt irgendwie, oder? gleichzeitig ist das nicht, also nicht fingerfein ausgeschaffen gewesen, oder, also ich habe natürlich jetzt natürlich dort auch ganz andere Spiele, oder?
Ich denke, es ist in dem schnellen Tempo, wo das ganze Buch läuft. Also es ist, beim Lesen hat man so ein bisschen das Gefühl, man sitzt selber fast ein bisschen im Auto und es zieht einem vorbei. Es sind kurze Schnitte, es geht schnell, es wechselt auch schnell ab. Ich denke, ein Stück weit fehlt auch der Platz für so Sachen wirklich ausbreiten und eben auch feiner und tiefer angehen.
Und das Thema ist ja mehr, es geht um Befreiung. Also eigentlich alle die von den Hauptfiguren, die finden irgendwie zu einer diesem Befreien. Oder es geht sexuelle Befreiung oder irgendwo in einem Sackgasse, wo man im Leben innerst ist, beruflich und beziehungsmässig. Oder der eine ist familiär, ist einfach in dem Hobby-Clan, der Häuptlingssohn, ist der Ding nicht akzeptiert und der probiert so irgendwie die Kultur neu zu deuten, oder? Und das ist so ein bisschen für mich das Grundthema, oder? Und er, der sich befreit von dieser Beziehung, von dieser Last, oder? Irgendwie, das ist, glaube ich, der Fokus, oder? Und das ist auch die positive Kraft von diesem Buch, oder? Das ist wirklich ein Buch, wo der etwas gibt und wo der wirklich so Mut macht, oder? Es ist nur um das Sterben von dieser Frau mit dem AIDS gegangen, das wäre ja nicht
das Buch, das hätte auch gar nicht in das Buch hineinpasst. Für mich ist das Buch wie ein guter Film. Er unterhält, er hat keinen Durchhänger, er lässt sich aber auch nicht gross reflektieren, aber für das ist das Buch wahrscheinlich auch zu wenig tiefgreifend. Aber das finde ich jetzt absolut Qualität. Und auch von einem Schweizer Schriftsteller, den ich jetzt vorher nicht gekannt habe, finde ich das absolut eine grandiose Leistung. Ich habe das Buch fast in einem Zug durchgelesen und ich bin absolut begeistert gewesen. Und wie er das überbringt auf verschiedenen Ebenen, wie er es schreibt, wie die ganze Story aufgebaut ist und wie er bis am Schluss kann die Spannung aufrechterhalten, finde ich... Haben jetzt andere Sachen, wir haben ja auch schon Bücher gelesen, die dann eher so ein bisschen reflektierend sind, hat es für mich da überhaupt keinen Platz gehabt und ich habe es aber auch nicht vermisst.
Und gleich gibt es so, also gibt es viele so Gedankenanstöße und zum Teil wirklich noch, auch wenn es tiefsinniger gehen kann, zum Teil auch so ein bisschen,
Ich habe etwas angefangen, wenn du jetzt sagst, Kopf, dass die Indianer Philosophien und die... Ich habe etwas überdeutet, also für mich hat es jetzt nicht irgendetwas gehabt, wahnsinnig philosophisch oder mich wahnsinnig zum Denken angeregt.
Mal, so ein reines Thema von sich befreien und von das eben,
ja gut, aber
von Konventionen, so eine...
Wenn wir so viele Figuren haben, dann müssen sie sich irgendwo ein bisschen verändern und ausbrechen. Davon lebt ja der Roman. Aber es geht ja nicht hinter die Kulisse oder fragt nach Gefühl von den einzelnen Figuren oder wie es um die steht oder wie es jetzt um die, was auch schon mal gemacht hat, erfahrt man eigentlich auch relativ wenig. Man erfahrt, dass sie eine wahnsinnig starke Persönlichkeit ist.
Aber es ist schon reingepackt. Das Zeug ist schon reingepackt, damit man vielleicht nicht so darüber nachdenkt, weil es ändert ein bisschen oberflächlich dünkt. Oder zum Beispiel die Indianerphilosophie, die kommt ja recht rein, oder?
Ich würde gerne ein paar von diesen verschiedenen Nebenschauplätzen noch neu beleuchten, aber ich denke, wir können auch kurz mal eine musikalische Unterbrechung machen. Ihr hört Radio Lora und sind gelandet bei den Leseohren. Besprochen wird heute das Buch «Für immer ist morgen» vom Urs Augsburger. Wir haben uns vorher ein bisschen mit den Hauptfiguren auseinandergesetzt und so die Hauptaussage auch vom ganzen Buch. Ich habe angekündigt vor dem Stück, das ist übrigens der Calvin Russell gewesen, «Valley Far Below», eines von den Hörempfehlungen aus dem Buch. Ich habe angekündigt, dass wir während ein paar Nebenschauplätze beleuchten. Einer davon ist sicher sehr präsent. Es geht um Hopi-Indianer, die da in ihrem Reservat leben. Es gibt ganz viele skurrile Geschichten rundherum. Was sind das für die Hopi-Indianer? Oder wie kommt es zu denen? Alle?
Ja, sagen wir so. Also die Hopi-Indianer gibt es tatsächlich. Die sind auf dem Reservat und vegetieren vor sich hin. Wir müssen uns mehr fragen, wer es im Buch dargestellt. Und im Buch wird es dargestellt, so ein bisschen als, wie soll ich sagen, das ist doch das Wort New Age, so ein bisschen als heilsbringende Lebenskünstler, die so ein bisschen alles auf eine Reihe bringen, ein bisschen Pillen, ein bisschen freier Sex, ein bisschen Jugendkultur und ein bisschen Rastafari. Und es steht natürlich im Sinn von der Unterhaltung und vom Also es gibt ja auch so einen DJ dort, ein Techno-DJ, der dann am Schluss noch nach Mailand kommt und da seine grosse Karriere möchte durchstarten. Es ist, entspricht wahrscheinlich nicht unbedingt der Wahrheit von den Indianern, die dort in diesen Reservat leben, aber ist sich so ein bisschen Salz vom Buch und ist ein Beitrag zum Unterhaltung.
Gut, also, ich muss auch sagen, wir lernen nur zwei Indianer eigentlich kennen, oder? Und das ist traditionell der Vater, der Stammesoberhaupt, der an den Stammestraditionen jetzt festhalten und an all die Mythen glaubt. Und der Sohn, der auf Techno abfahrt und probiert das irgendwie, das Amalgamieren, die Tradition und das Neue. Und dort ist eine Schar von einem bunten Häufchen von Aussenseiter, wo dort irgendwie einen Platz gefunden hat, wo sie so können sein, wie sie sind. Oder, also die komischen Vögel, die Paradiesvögel, kommen eigentlich von aussen. Und wir kennen ja nur die zwei Indianer. Und da habe ich mich natürlich sehr an meine Amerika-Reise müssen zurückerinnern, wo mir genau die Gegend eben Arizona, New Mexico hat geführt, zurückerinnern geführt und der ganz viele schräge Erlebnisse hatte mit einfach, mit Fanatiker, mit Spinner, mit Individualisten, wo dort ist es so ein bisschen, die fühlen sich dort irgendwie sehr hergezogen, weil es nicht so viel Platz hat, weil es
Also es ist ja erstaunlich, dass ich dich mit den Indianern zusammenschliesse. Die Indianer sind ja nicht bekannt als Volk, die jetzt, wie gesagt, Navajos haben ein absolutes Alkoholverbot. Drogen sind wahrscheinlich auch nicht sehr gut akzeptiert. Ich kenne jetzt Top-Indianer nicht, aber für mich ist das ein bisschen ein Token im Buch. Es kann wahrscheinlich gar nicht so sein, dass ein paar Aussteiger-Freaks aus Dänemark da eine lustige Zeit bei den Indianern verbringen. Das war wahrscheinlich
ein Tempel, wie konstruiert war. Ja, in New Mexico. Also, ich habe jetzt weg viel schräge Vögel erlebt. Genau. Und so, mit dem indianischen Kult, natürlich viel, also für mich ist einfach, wir probieren Geld zu machen, oder? Und auf jede Art halt irgendwie, oder? Und Leute, die sich doch völlig darauf abfahren, die Traumfänger und alles der Müll, weil sie so touristisch und in China produziert werden und dann dort irgendwie von einem Typ verkauft werden, der auf Indianer macht oder auf Guru.
Ich denke, man versucht ja dann beim Reisen dann so eine Kultur oder so zu finden, aber die gibt es gar nicht mehr. Also, es gibt keine Indianer mehr, die so leben wie irgendwie. Bevor Amerika entdeckt wurde.
Ja gut, also...
Kein gutes
Ich bin auch so ein bisschen reisen und für mich sind das die Leute dort in dem eher gegen aussen ein geschlossenes Volk. Das ist so mein Eindruck, obwohl ich kenne es auch nicht im Detail, aber für mich auch sehr so gegen ein geschlossenes Volk, wo dann zwar mit den Touristen Geschäft machen, aber
er hat keinen Fortschritt gemacht in dem Sinn von einer eigenen Entwicklung, oder? Also von... Also das ist jetzt ein Spezialfall, habe ich schon so gelesen, eben der Sohn, der quasi mit dem Techno versucht, irgendwie unsere Kultur irgendwo in Einklang zu kriegen, so ein bisschen vorwärts gerichtet. Finde ich also ein Spezialfall für...
Aber es gibt eben Massenhaft, oder? Der kommt irgendwie, pro Masse haben wir dort etwa zwei Kirchen, oder? Also jetzt haben wir übertrieben gesagt, es hat massenhaft so Gemeinschaften oder irgendwelche Spinner, die mitten in der Wüste einen Krater machen mit einem Bagger oder riesen Gemälde auf die Felsen malen oder eben so religiöse Gemeinschaften. Also dort ein, zwei besucht, wo einfach so ihre völligen Spleen haben und auf irgendwie auf eine religiöse Idee abfahren und dort ihre Fun haben, oder? Mm. Also das, für mich, das, ja, ich bin überhaupt nicht überrascht, wenn ich da, wo wir unterwegs waren, auf so einem Hobbycamp getroffen, oder?
Also das Hobbycamp, das Technovilla, da muss ich vielleicht sagen, der Matteo Mela, der landet da sehr spektakulär an dem Ort. Er ist ja nicht absichtlich dorthin zielt, sondern man muss sich die Story auch noch ganz kurz erzählen, wie er überhaupt in das Camp kommt. Robert?
Also er lässt sich ja von einem Amulett leiten, wo eigentlich der Luana gehört hat, wo er irgendwie per Zufall dann in seinem Auto findet. Man weiß, also als Leser weiß man schon, wie es dort hingekommen ist.
auf jeden Fall pendelt er da seine Richtungen aus und kommt zuerst zu einem alten Hotel-Motel, völlig verfallen, zu einem Kifferbärli. Also er trifft den Mann vom Kifferbärli mit einem Drachen. Ein Drachen, wo, irgendwie, wo man sich die Rollschuhe an die Füße schnallt und so einen riesigen Drachen wenden zieht. Trifti geht zu denen, geht über Nacht, kiffen eins, es gibt wieder eine von den vielen Sexszenen, wo eigentlich einer so ein bisschen grusig ist, also,
Ich interessiere nicht die Sexszenen, sondern nur...
Ich versuche so ein bisschen auszuziehen. Und, er schnappt sich auf jeden Fall am nächsten Morgen den Drachen, oder noch am Abend, und lässt sich eigentlich dann zu den Indianern fliegen. Oder es windet dann eins davon, landet auf einem ganz speziellen Platz, bricht sich alle Knochen oder so, verstaucht sich zumindest etwas, wird dann gefunden vom DJ, einer eben der Sohn von diesen Häuptlingen sogar. Und der Ort ist einfach ein speziell.
Und wird dort aufpäppelt und weil in der Religion von den Indianern eben genau, sie warten auf einen Erlöser, so eine Jesusfigur, und das Amulett, das passt in die Prophezeiung rein, und das, was er vom Himmel kommt, und er wird dann auch für den Messias gehalten. Was er natürlich völlig, der Flucht, oder, wo er von sich weist, und das nicht will sein, oder?
Also dort ist er schon Kritik aufgetragen, das kann man jetzt so sagen, dass er auch noch gerade der Lösungsfigur für den ganzen Indianerstamm soll sein. Da kann man sicher... Aber er leistet dann nachher Entwicklungshilfe. Ich denke, er tritt ja doch ein Stück weit als Vermittler auf, nicht als Erlöser, aber als Vermittler. Er schafft da den Graben zwischen den Generationen ein Stück weit. Zu überbrücken und jedenfalls den Dialog wieder anreichern zwischen Vater und Sohn.
Und jemand anderes findet jetzt Glück, es hat nämlich dort einen gescheiterten Medizinstudent, der irgendwie 27 Semester oder 15 Semester Medizin studiert hat, und der ist schwul und sucht einen Partner. Er findet Matteo total toll, aber er ist nichts zu holen. Aber beim Jakob.
Ich muss jetzt vielleicht sagen, der Jakob ist eben der Amateur-Detektiv. Den finde ich, müssen wir nachher schon auch nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber der folgt ja Matteo in das Camp.
Genau. Totaler Tollpatsch, wo immer wieder die Spur verliert und sich die Schulter halb ausrenkt und die Knöchel verstaucht und völlig in Ulpen.
Ja, der kommt dort quasi so zu seiner Initiation, wie auch immer, entdeckt dort seine homosexuelle Ader, was sehr herzig beschrieben ist. Ja, der trottelige Detektiv, notabene ein Schweizer, der kommt ja wieder mal so Regieanweisungen über, weil er ja von dann allein den Vater verliert. In den Motels, wo er dann absteigt, trifft er immer wieder so schriftliche Regieanweisungen, wie es jetzt weitergehen soll. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, wo man am Anfang ein bisschen darüber stutzt, also wie kommt das, dass irgendjemand ihm kann quasi am nächsten Ort den Zettel legen. Wie sind die Zettel gespannt? Alle.
Ja, er wird angehört, und zwar von der Luana persönlich. Er wird von der Schweiz aus angehört, und zwar ist sein Auftrag ist, er muss den Hauptdarsteller beobachten. Und eigentlich ist es ja so, dass die Halbschwester dieser ganzen Geschichte folgen, aber sie möchte nicht immer präsent sein. Darum hat sie so einen Zwischenmann angehört, der dann ihr so ein bisschen auch Koordinaten durchgeben, wo dann der andere gerade ist. Und wo man auch mal opfern könnte, wenn es dann mal so ein bisschen eine heisse Phase gibt. Und das ist tatsächlich auch so. Also er wird dann in der Mitte vom Buch wieder geopfert, er kommt dann auch in Flagstaff, kommt er in den Knast. Also es ist so ein bisschen das Bauernopfer von dieser Geschichte.
Und das Ziel ist, dass der Matteo nach dem Selbstmord nicht auch selber Selbstmord macht, sondern irgendwie wieder der Rang, der Weg ins Leben findet, oder? Ja. Und bis für ihn, für den Matteo, wird das erst am Schluss aufgelöst, dass da noch zwei Leute noch die Finger im Spiel hatten, oder eigentlich drei, die Luana, ist eigentlich, dass die hat das Ganze zurechtgelegt, nach ihrem Tod hat nachher zwei, die das ausführen, und ihn, also für ihn ist das dann wirklich so wie Wunder, was passiert, er kommt dann nicht raus, plötzlich ist das Amulett da, wo die Luana am Hals hat, wo sie abgesprungen ist, oder? Und das ist dann wirklich wie für ihn, wie die aus dem Totenreich, sein Schicksal durchlenken und mit ihm kommunizieren, und er ist ja sehr rationalistisch, und, ist ein bisschen ratlos, was da passiert.
Also Jakob ist heillos überfordert mit seinem Job natürlich. Man kann sich ja nicht so vorstellen, dass er seine Situation kann managen, als bitterer, bünstiger Schweizer. Er macht dann aber eigentlich noch seine Aufgabe relativ gut. Er verliert ihn nicht mehr aus den Augen, kommt aber dann wieder auf ihn zurück. Und eben, wie gesagt, am Schluss wird er sogar geopfert, landet in dem Gefängnis. Und das ist eigentlich... Sie veranlasst den zwar die Staatsanwältin, dass er freigelassen wird. Das erleben wir dann im Buch nicht mehr, aber hoffen Sie eigentlich sehr, dass auch der Jakob noch ein gutes Ende findet, da mit dem, wie heißt er, Barn oder dem
Arzt.
Dänischen Arzt. Da gibt es ja dann noch schöne Liebesgeschichte aus.
Vielversprechende Andeutung in die Richtung, dass es dort eventuell doch noch gut kommt. Ja, man muss vielleicht jetzt da nochmal schnell Klarheit schaffen. Der tragische Unfall, Mord, Selbstmord, was auch immer passiert, ja, in Amerika, an dem Colorado River. Die ganze Roadmovie-Geschichte nachher, die ist auch in Amerika. Die anderen Szenen sind aber größtenteils, sind in Europa, und zwar in Italien und in der Schweiz. Muss ich da noch sagen, die Staatsuntersuchungsrichterin und die Befragungen mit dem Matteo, das passiert in Italien. Er ist auch Italiener, die Luana auch, aber sie haben viel in der Schweiz zu tun gehabt, oder gelebt in der Schweiz.
Also der Matteo sagt für sich selber, er sei Schweizer.
Ja,
ich auch so. Dort, wo ich herkomme, kommt mal zu einer Passage, okay. Oder wir sind seit 700 Jahren, probieren wir da zusammenzukommen und schaffen es nie. Ich gehe davon aus, dass er Schweizer ist, oder zumindest irgendwie Schweiz-Italiener.
Ja.
So.
Habe ich das wahrscheinlich durcheinander. Die lernen sich auf jeden Fall, aber im Zug in der Schweiz kennen die beiden. So ist der Schlüssel zu denen, oder?
Nein, sie lernen sich nicht im Zug kennen. Im Zug haben sie wahnsinniges... Und Sex.
Mal, sie lernen den Zug kennen.
Nein, sie sitzt jetzt an und den Typ, will sie da fromm bekehren, und sie gibt ihm rotzfrech Antwort, ja, und findet...
Aber also, es gibt auch nochmal... Ich habe die zweite Zugszene im Kopf. Aber ja, genau. Und nachher lässt sie ihn ein als Fotograf von ihr zu fungieren, dass er quasi immer so da ist und Fotos von ihr macht.
Und das sind schon herrliche Dialoge, oder? Also mit dieser Coolness und dieser Schlagfertigkeit, wie er nachher herhockt und er so fasziniert ist und wie sie ihn so herausfordert, das ist schon herrlich beschrieben.
Ja,
das kann man direkt das Vorbild machen.
Was du das nächste Mal sagst, wenn einem jemand fromm kommt, oder was?
Ja.
Allein.
Ich würde sagen, wir gehen unseren Ohren nochmal ein Stück Musik. Und zwar Forever Doomed, Forever Chained von der Comeback Special. Guten Abend, ihr seid auf der richtigen Frequenz. Wir sind hier beim Lora, und zwar bei den Leseohren. Heute Abend, das Thema ist das Buch «Für immer ist morgen», geschrieben vom Urs Augsburger, rausgekommen vor 10 Jahren. Ja, wir haben schon ziemlich abgerast, was es da alles an verschiedenen Nebenschauplätzen gibt. Ein wichtiger, den möchte ich jetzt doch nochmal rausheben, das ist die Untersuchungsrichterin, wo schlussendlich den Matteo Mela verhört. Der Alle hat am Anfang von der Sendung klar herausgestrichen, es ist nicht ein Verhör, es ist eher der Spieß umgedreht. Der Matteo Mela bestimmt selber, die Spieler die ganze Zeit, hören Sie, also ich erzähle Ihnen jetzt einfach die ganze Geschichte, oder gar nicht. Die Frau, die macht in der kürzesten Zeit eine wahnsinnige Wandlung durch. Ja, was passiert mit der? Simon?
Ja, eben, es ist eine recht zynische, verbitterte Person. das ist glaube ich auch eine hübsche, so stellt man sich vor, oder? So eine flotte 40-jährige Frau, die aber einfach so in diesem Job also sich nur noch in ihrer Arbeit vergrabt und bekommt eben das Verhör. Und am Ende von diesem Verhör hat sie sich von allem befreit. Sie hat sich einen roten Cadillac, oder was? Ja, und ein riesen Geld hat sie sich gekauft und hat ihren Job quittieren und fährt also eben nach ihrem Lieblingsfilm Thelma und Louis will sie einfach mit ihrem Leben brechen und einfach in die grosse weite Welt fahren mit dem Cadillac. Zu allem bereit. Das rockt.
Was hat es gebraucht, dass sie den Schritt machen kann, Alex?
Ja, der Matteo, das ist ja selbstverständlich. Da ist ja die unglaubliche Ausstrahlung von dem Typ, oder, wo sie dann dazu veranlasst. Und er ist ja sich seiner Ausstrahlung auch bewusst und sie streitet es dann eher ab, dass er war. Aber ja, das Thelma und Louise-Motiv, wo sie sich nachher natürlich dann in die Freiheit begibt, da mit dem superschönen Auto, ist eigentlich auch ein schöner Abschluss vom Buch. Und ist natürlich, also man stellt sich vor, eine sehr attraktive Staatsanwältin mit ÖPS und zu Bologna, wo dann halt ihre müde Guy da links liegen lässt und von einer Stunde auf der anderen abhaut.
Ja, und dann die Geschichte, die wächst bei ihrer Sehnsucht und bringt einfach ihr etwas zu bewegen, oder? Und auch, wie er das so, er trägt das wie auf, ich weiß nicht, wie absichtlich, dass er das macht. Mir hat das Gefühl, er kommt immer eins zu eins mit, was mit dieser Frau passiert, also, ein unglaubliches, fast telepathische Fähigkeiten hat er, wie kommt man zu so etwas, Robert?
Ja, vielleicht auch durch deine Begegnung mit den Hopi-Indianern oder überhaupt die ganze Geschichte hat ihn so geläutert auf eine Art und Weise, dass er jetzt eigentlich eine Weitsicht und Weisheit erlangt hat.
Also das müssen wir nicht gross analysieren. Das ist einfach etwas, was nur im Roman passiert. Am Schluss einfach, er ist ja die ganze Zeit eingeschlossen, oder? Er ist die Staatsanwalt, ist eigentlich der Einzige, der er noch so Kontakt hat. Sonst muss der im Hof seine Runde drehen. Und natürlich, bevor dass sie den abhält, gibt sie noch den definitiven Stempel, dass er dann kann entlassen werden und aus dem Knast.
Und obwohl er es war.
Das ist ja am Schluss, wird das noch so ein bisschen offen gehalten, oder?
Ja, nein, er sagt ja.
Nein, aber es ist ja eindeutig, also die Geschichte hat, weil die hat den Selbstmord minutiös geplant und du kannst jetzt nicht sagen, der hätte ihn umgebracht, weil er lebt ist.
Obwohl er behauptet am Schluss, dass er gestossen hat, aber das ist dann gar nicht mehr relevant und sie hat sie dann auch
gesehen. Ja, in einem anderen Sinn vielleicht.
Was auch immer, ob er jetzt noch gestossen hat oder nicht, dass ich meine, sie hat sich auch nicht dagegen gewehrt.
Vielleicht hätte ja die Luana wollen, dass er sie stoßt. Also das kann ja wie inklusiv schon einberechnet werden.
Ja, logisch.
Aber die Figur von der Untersuchungsrichtin die soll natürlich so ein bisschen die unglaubliche Aura von dem Typen repräsentieren, wo er sich eventuell bei den Hopi-Indianer geholt hat.
Da möchte ich noch mal einen Kritikpunkt anbringen. Am formalen Buch ist als Hardcover erschienen, sehr wahrscheinlich mit einem schönen Bilder Layout. Es ist aber auch als Taschenbuch erschienen und das ist eigentlich erst recht wüst.
Nein,
das weckt Sehnsucht, das ist ja voll rein, Moll.
Also ein amerikanischer Diner mit einem schönen Auto nebenzu, es weckt genau Sehnsucht und
wir lange nach einem Roadtrip.
Ja, mit drückt automatisch.
Nach einem schönen Sonnenuntergang in der Wüste von Arizona.
Ist dort klebt am Körper und man steigt die Cadillac ein und drückt auf das Gas und der Kühl am Abend.
Ja, aber das rechtfertigt irgendwie diese reibelose Schrift nicht.
Also man sieht da eindeutig, wer schon so einen Roadtrip hinter sich hat und wer noch nicht. Und wer ist mehr mit dem Rift auseinandersetzt als mit dem Foto.
Und wer in der Hobby-Indianer ist gesehen und wer nicht.
Jedenfalls, wir haben eine wichtige Figur ausgelassen. Die Schwester, die am Schluss, also es ist ja gut, es ist ein guter Krimi, muss am Schluss wird aufgelöst und hoffentlich nicht schon in der Hälfte, sondern erst am Schluss. Eine wichtige Figur ist so eine Halbschwester von der Luana, die irgend aus dem Nichts auftaucht und dann plötzlich muss klären, wie denn da alles gewesen ist. Und die wiederum wird dann ja wieder weitervermittelt durch den Matteo an die Hopi-Indianer. Und also am Schluss sind einfach alle glücklich. Kann man das so sagen? Ist das ein Happy End?
Ja, es ist auf der ganzen Linie. Auf der ganzen Linie. Ich habe ein Happy End. Ich bin immer so ein bisschen, nicht so extrem gern, aber hier habe ich das, ist jetzt, das passt. Wie die Faust das Auge. Ich bin mit all diesen Personen glücklich, weil irgendwie, obwohl sie nicht sehr realistisch sind, sie sind sofort sehr nach dem Herz.
Ja, ich kann eigentlich da nichts mehr dazu beizufügen. Das Buch soll animiert zum Eingehen und bei E-Bookers irgendwie im Flug nach Flagstaff, Tucson oder Phoenix buchen und dann mit dem Buch in der Hand natürlich sich auf Reise zu begeben, am besten 3 oder 4 Wochen. Da wünschen wir allen viel Glück und viel Spass.
Ja. Du bist nicht auf deine Einwände gegangen mit der Schrift.
Nein, es ist niemand. Aber
du bist jetzt nicht böse, oder? Das Buch ist trotzdem...
Nein, das Buch ist eine kurzweilige Unterhaltung. Gehört, wie du gesagt hast, jedes Reisegepäck nach Amerika. Ja, würde ich weiterempfehlen.
Ja, es sind natürlich schon sehr blumig, das Abschlusswörter. Das heisst es nicht einfach. Ich kann sagen, meine Großmutter würde es nicht empfehlen und alle anderen würde es empfehlen. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen zu, einfach für alle, die einfach bereit sind für ein Abenteuer und sich irgendwie so das Feuer in sich, auch von dieser Jugend und vom Rebellentum noch spüren, das wird durch das Buch einfach angefacht, oder? Und mir kommt doch da so Lust über so einen kleineren oder auf einen größeren Ausbruch.
Genau.
Kann das jemand noch toppen, das Schlusswort? Dann jetzt. Sonst, ja, bedanke ich mich herzlich für die Runde. Wir haben einmal mehr miteinander diskutiert. Die wackeren Mitstreiter waren alle, der Simon, der Robert und ich habe da das Buch mit einem glücklichen Griff ausgewählt. Ich bin Eva. Wir hören uns wieder in einem Monat und ja, ich wünsche noch viel Vergnügen mit dem, was nachher kommt. Es sieht vielversprechend aus auf alle Fälle.